ARD.
So, People, wenn ihr noch mehr von Weird Animals hören wollt, könnt ihr das jetzt schon in der ARD Audiothek.
Tja, Theresa, beginnst du oder beginn ich? Ist die erste Frage.
Theresa?
Mir egal.
Kannst du dich mal ein bisschen locker machen irgendwie? Also, mir egal,
ja,
war ja
kurz,
schon wieder so
gib mal kurz
pampig.
Einen Moment, ich bin eh immer ultra locker. Ich glaube, ich habe nur zu engen BH an, ich kriege keine Luft. Robin, wir haben ein Riesenproblem in der Praxis im Wartezimmer. Und zwar haben sich jetzt ein paar Hunde angewöhnt, ich gehe mal davon aus, es sind Hunde, das Wartezimmer zu markieren. So, das große Problem ist natürlich, wenn ein Hund beginnt zu markieren, wollen alle anderen Hunde auch drauf markieren. Wie gesagt, ich gehe immer noch davon aus, dass es Hunde sind und keine anderen Lebewesen, die da im Wartezimmer markieren. Wie läuft's bei dir im Garten?
Ich komme aus dem Garten und habe viele schöne Dinge gesehen. Die blaue Holzbiene frisst sich in meinen Stamm hinein. Also nicht meinen persönlich, aber ihr versteht, was ich meine, mein Holzstamm. Und es ist alles voll mit Flugbetrieb, überall Insekten. Das Trachtfließband ballert eine Blüte nach der anderen. Es ist wild, es ist geil. So macht mir das Spaß. Weird Animals.
Das ist Weird Animals. Ich bin Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin und mir gegenüber ist
Robinger Schnüggelröge, Planfluencer, Biodiversitätslehrmeister im Social Media.
Genau. Robin und ich sprechen ab jetzt gemeinsam jede Woche über weirde Animals. Ich bin selber seit einem Jahr Kleintierärztin, war vorher Großtierärztin und bin zusätzlich als Kabarettistin unterwegs. Das heißt, Witze und Tiere sind meine Arbeit. Robin hat schon erzählt, er befindet sich 99% der Zeit im Garten und bespielt dort mit informativen und wahnsinnig, wahnsinnig lustigen Videos jede denkbare Social-Media-Plattform. Und in der ersten Folge heute bei Weird Animals darf ich ein weirdes Tier vorstellen.
Aber Theresa, da habe ich gleich mal eine Frage, eine spontane. Was bedeutet denn weird? Also können wir mal so ein paar weird Facts nennen oder weird Aspekte? Zum Beispiel das Aussehen. Ja, manche Tiere sehen ein wenig eigenartig aus.
Manche Tiere haben auch extrem eigenartige Lebenszyklen und auch extremartige, das ist ein reales Wort, haben auch wahnsinnig weirde Laute, die sich von sich geben. Also unabhängig davon, was das Weirde an dem Tier ist, aber wir finden es und wir stellen euch jetzt jede Woche eines davon vor und freuen uns sehr darauf. Aber Robin, ich darf ja das erste Tier mitnehmen. In der ersten Folge darf ich ja ein Tier mitnehmen. Und ich freue mich sehr. Und zwar habe ich das Tier Axolotl mitgebracht. Und zu Anfang darf ich eine Frage stellen, die wir im Laufe des Gesprächs, im Laufe dieser Folge klären. Warum will das Axolotl einfach nicht erwachsen werden? Und ja, viele fühlen sich da wahrscheinlich angesprochen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch ich möchte nicht erwachsen werden. Bin es zwar offiziell schon, aber das Axolotl hat da irgendwie geschafft, wie soll man sagen? Es hat irgendwie geschafft, einen Weg drum herum zu finden und darüber sprechen wir heute. Ihr habt kurz aufstoßen müssen, Entschuldigung.
Rülps dich mal aus. Also, rülps, furz und kack dich mal aus.
Okay. Ja, ich blut eh parallel dazu, deswegen.
Ach, alles zauberhaft. Gut. Na, bei euch kommt es wirklich überall raus. Naja, gut.
Bei euch Österreichern.
Bei euch Österreichern.
Bevor wir diese Frage klären, warum das Axolotl einfach nicht erwachsen werden will, kommen wir mal zum Aussehen. Falls ihr noch nie ein Axolotl gesehen habt, du hast wahrscheinlich schon eins gesehen, oder Robin?
Nur in Aufnahmen, also persönlich im direkten Kontakt noch nicht.
Für alle, die noch nie ein Axolotl gesehen haben, könnt ihr das Titelbild dieser Folge anschauen. Da ist ein Axolotl drauf und wir können es ja nochmal ganz kurz beschreiben. Also die meisten Axolotl, die Menschen kennen, sind eben rosa und weiß und haben so ganz süße schwarze Knopfaugen, die sehr weit auseinander sind. Dazu haben sie so Kiemen, die ausschauen wie kleine Bäume, die aus ihrem Gesicht rauswachsen. So einen leicht offenen Mund konstant und einen extrem langgezogenen Körper. Und sie sind eben extrem süß. Man muss aber dazu sagen, diese Axolotl, die wir kennen, die du wahrscheinlich auch aus Videos kennst, also diese rosanen Axolotl, die gibt es so in der Wildnis nicht, sondern die wurden speziell gezüchtet. Aber die ursprünglichen, also die wilden Axolotl, sind eigentlich dunkelgrau und braun. Trotzdem nicht weniger süß, aber nicht so schön rosa.
Naja, schöner liegt im Auge des Betrachters. Ne? Ich bin Team der wilden Flora und Fauna. Ich mag das, wenn Tiere nicht so vom Menschen irgendwie verfuscht wurden, ja, und der sich da einmischt hat. Also mich holst du mit den wilden Tieren mehr ab. Auch mit der Farbe. So ein schönes Erdbraun.
Ja, da kann man sich auch viel besser verstecken. Also als rosa Axolotl fällst du einfach zu viel auf und du wirst natürlich sofort von Menschen rausgezogen, weil sie die mega hübsch finden. Aber um vielleicht ganz kurz zur offiziellen Bezeichnung zurückzukommen. Und zwar geht's beim Axolotl, oder ein Axolotl ist ein rein aquatisch lebender mexikanischer Schwanzloch aus der Familie der Querzahnmolche. Wie schön habe ich das auswendig gelernt, Robin?
Das ist eine ganz große Klasse. Ich habe mir nur Schwanz gemerkt. Aber toll, toll.
Gut, vielleicht zum Namen. Und zwar kommt Axolotl von Atl, das heißt Wasser, und Xolotl, das ist ein Aztekengott und bedeutet Wassermonster.
Das ist feini, das ist richtig süß, knuffig.
Aber diese Wassermonster werden gar nicht so groß. Wie groß glaubst du, werden die? Ich meine, wenn du nur Bilder kennst, dann hast du ja keine Referenz. Da war ja nie Banana for Scale.
Banana for Scale? Ich würde ja sagen, so 10, 15 Zentimeter. Was Kleines, Smartes, Knuffiges, Schnuffiges.
Ja, die werden tatsächlich sogar ein bisschen größer. Bis zu 40 Zentimeter gibt es Exemplare. Ist aber eher selten. Ja, die sind richtige Brummer. Das ist kein Axolotl, das ist ein Axolot.
Ja, wirklich, ein Axolot.
Aber eigentlich sind sie so zwischen 23 und 28 Zentimeter groß. Das heißt, kommode Größe, die man gut in der Hand halten kann.
Ja, ich weiß nicht, ob die das so geil finden, außerhalb des Wassers gehalten zu werden.
Das ist eine andere Frage. Ich vermute auch nicht, dass sie es so geil finden. Sie kommen ja auch ursprünglich gar nicht irgendwie aus Gewässern, wo wir sie rausholen können. Also schon, wenn man in Mexiko lebt, weil sie kommen nämlich aus dem Xochimilco-See, beziehungsweise sind sie dort beheimatet, endemisch. Das bedeutet, dass sie wirklich nur dort gibt, in diesem vulkanischen Becken bei der Mexiko-Stadt oder bei Mexiko-Stadt, so, damit die Geografen unter euch mich da jetzt nicht falscher Bezeichnungen bezichtigen. Und die gibt es eben nur in diesem Xochimilco-See und im benachbarten Chalco-See. Und sonst gibt es sie nirgendwo. Und deswegen, oder unter anderem deswegen, sind sie auch eine gefährdete Tierart. Und jetzt kann man natürlich sagen, aber die gibt es ja in der Gefangenschaft so oft. Ja, die haben aber wirklich genetisch gar nicht mehr so viel gemeinsam mit der Urform. Und diese wirklich ursprünglichen Axolotl in dieser braun-schwarzen Farbe gibt es nur dort und die sind extrem gefährdet.
Das ist mal wieder traurig. Okay, Theresa, wir haben gehört, Mexiko-Stadt, dort zwei Seen. Aber wie sind die denn von den zwei Seen nach Europa gekommen?
Also der erste, der ein Axolotl mit nach Europa gebracht hat, war Alexander von Humboldt 1804. Man muss aber dazu sagen, er hat es damals eingelegt in Alkohol nach Paris gebracht, um es quasi auszustellen als Kuriosität. Und da hat aber quasi die Reise des Axolotl nach Europa begonnen.
Faszinierend und verstörend zugleich. Theresa, wie alt werden die denn? Lass mich kurz schätzen. Warte mal, ich will eine Erstschätzung machen, so. Ah, diese ganzen Frösche, Lurche und so, ich weiß nicht, werden die alt? Ich würde jetzt mal 7 Jahre. 7 Jahre stelle ich mal in Raum.
Ja, ich meine, das wird vielleicht auf die Anfangsfrage Sinn machen, dass man sagt, dass sie nicht erwachsen werden wollen oder warum sie nicht erwachsen werden wollen. Tatsächlich werden sie aber bis zu 28 Jahre alt. Wobei, ich bin 28 Jahre alt und auch ich möchte nicht erwachsen sein. Also das soll gar nichts bedeuten. Aber es sind wirklich Tiere bekannt, die 28 Jahre alt geworden sind.
Das ist ja hornalt. Also für so ein Axolotl-Mäuschen.
Ja, und das Wichtigste vom Steckbrief, mir persönlich am wichtigsten, wie viel schläft ein Axolotl? Dazu habe ich nicht so viel genaue Angaben gefunden. Also ich habe ein bisschen so rumgeforscht in Axolotl-Foren. Aber ich vermute, nachdem sie doch ewig pubertär sind, so würde ich sie beurteilen, schlafen sie extrem viel. Was wir auf jeden Fall sicher wissen, sie sind nachtaktiv, also schlafen sie den ganzen Tag, was wieder, finde ich, auf eine allzeit andauernde, für immer währende Pubertät hinweist. So viel zum Steckbrief des Axolotls.
Okay, Theresa, wir hatten die Verbreitung, also wo kommt's vor? Wir hatten das Aussehen, wie sieht das Mäuschen aus, das Alter und so weiter und so fort. Aber wie ist denn der geschichtliche Hintergrund? Ja? Hast du irgendwelche geschichtlichen Side-Facts oder Fun-Facts für uns?
Naja, geschichtlich ist relativ. Ich habe ja schon erzählt, dass Alexander von Humboldt das erste Axolotl 1804 nach Europa, das erste besoffene, also ich meine in Alkohol eingelegte Axolotl nach Paris gebracht hat. Wie ich draufgekommen bin oder mein geschichtlicher Zugang zum Axolotl war der, dass ich einen Artikel gefunden habe auf futurezone.at, jetzt vor kurzem. Die Headline lautet so: Warum in Wien Dutzenden Axolotl die Arme abgeschnitten werden. Ich wohne in Wien, deswegen war natürlich klar, okay, Axolotl in Wien, die gibt es doch eigentlich nur im Xochimilco-See, und dann werden ihnen in Wien auch wieder die Arme abgeschnitten, sehr österreichisch, dass es gleich wieder so brutal wird. I don't know. Vielleicht ganz kurzer Disclaimer, es handelt sich dabei um Tierversuche, die natürlich von einer Ethikkommission genehmigt werden. Grundsätzlich stehen Tierversuche immer wieder in Kritik, zu Recht in vielen Bereichen. Und ich muss auch dazu sagen, in diesen Tierversuchen, wo Axolotln die Arme abgeschnitten werden, sind die unter Vollnarkose. Ob es das besser oder schlechter macht, ist ein anderes Thema, auf das wir vielleicht mal eingehen. Und zwar ist es so, dass in Wien im Vienna BioCenters gibt es 1500 Erwachsene und einige tausend junge Axolotl, also Axolotl-Jungtiere. Das Ganze ist unter der Leitung von Ellie Tanaka, einer US-amerikanischen Biochemikerin, die an den Tieren Forschung durchführt, wo es vor allem eben darum geht, dass Axolotl ganze Gliedmaßen, ja nicht nur ganze Gliedmaßen, sondern sogar Gehirnteile wieder nachwachsen lassen können. Und die haben eben diese enormen Selbstheilungskräfte, an denen da geforscht wird, in Wien quasi, bei mir um die Ecke. Ich habe es eingeben. Ich bräuchte da 10 Minuten hin und wäre mit ganz, ganz vielen Axolotln. Und vielleicht werde ich es machen, Robin.
Ich komme mit. Wie kommst du denn dazu, dass die sich so stark und so viel regenerieren können? Hat es irgendeinen evolutionären Vorteil? Machen die es aus Langeweile oder als Fressschutz? Damit lieber, nimm meinen Arm, aber lass mich in Ruhe, wie man das bei manchen anderen Tieren sieht.
Ja, also Ellie Tanaka, die schon sehr lange an diesen Tieren forscht, sagt, naja, eine Theorie dazu ist, dass Axolotl zu Kannibalismus neigen. Also die tun sich mega gern gegenseitig aufessen. Und deswegen war es vielleicht eventuell evolutionär sehr hilfreich, dass die diese ganzen Organe und Beine und Füße nachwachsen lassen haben können. Jetzt werden natürlich viele sagen, aber Eidechsen können das ja auch. Stimmt nicht ganz. Also Eidechsen können ja nur den Schwanz nachwachsen lassen und das kann nur einmal passieren und der Schwanz, der nachwächst, ist dann auch verkrüppelt. Bei den Axolotln ist es wirklich so, dass das Bein komplett nachwächst. Also da ist auch kein Unterschied zum Bein vorher. Es dauert zwar seine Zeit, aber das kommt wirklich komplett wieder zurück. Und das ist wirklich in der Tierwelt sehr einzigartig.
Das ist schon echt faszinierend. Übrigens, kleiner Disclaimer an der Stelle, liebe Leute, Tierversuche gehen gar nicht. Vor allem, wenn sie unnötig sind, wie für hier Pflegeprodukte und so weiter und so fort. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt gerade beim Axolotl auch viele Hinweise darauf, dass das uns sehr weiterbringen kann. Bei der Alzheimer-Forschung zum Beispiel, da ja auch das Gehirn in großen Teilen wieder regeneriert werden kann und so weiter und so fort. Also leider müssen für den technologischen oder den humanitären Fortschritt diese kleinen Individuen ihren Bärendienst erweisen. Tut mir auch leid, aber ja, Forschung ist hier auch kein Puppentheater, ne? Hier muss auch mal ein Arm abgeschnibbelt werden.
Axolotl haben also in der Forschung eine extreme Wichtigkeit, aber nicht nur in der Forschung. Wenn man sich die Popkultur anschaut, dann ist es wirklich voll von Axolotln. Ist dir das schon aufgefallen? Es ist richtiges Popkultur-Trendtier, das Axolotl.
Also wenn ich drüber nachdenke, ist das Einzige, was mir einfällt, dass die in Minecraft mal hinzugefügt wurden. Es gibt jetzt Axolotls in Minecraft.
Ja, aber nicht nur in Minecraft. Es gibt sie in, ich habe gefunden, 5 verschiedenen Video- bzw. Computerspielen. Kommt das Axolotl als Figur vor. Aber nicht nur da, sondern es gibt auch ein ganz bekanntes Buch von Helene Hegemann, Axolotl Roadkill. Und was es dann noch gibt, was ich extrem spannend gefunden habe, es hat eine End-zu-End-Verschlüsselung von Nachrichten gegeben. Und das Programm, das das gemacht hat, war das Axolotl-Protokoll.
Das Axolotl-Protokoll, wie sind Sie auf den Namen gekommen?
Ich bin nicht ganz drauf gekommen, warum, aber es geht ein bisschen darum, dass quasi diese End-zu-End-Verschlüsselung der Nachrichten auch stattfindet, wenn nicht beide Teilnehmer online sind. Aber frag mich nicht mehr dazu. Okay. Ich weiß nur, es hat Axolotl-Protokoll geheißen. Es ist irgendwie sehr präsent in der Popkultur. Es gibt auch Songs über Axolotl und immer wieder wird dieses Nicht-Erwachsen-Werden-Wollen thematisiert. Was wir ja schon eingangs besprochen haben. Axolotl sind die Tiere, die niemals erwachsen werden wollen.
Aber nochmal genau auf die Frage ein wenig hinarbeitend, warum werden die Dinger nicht erwachsen? Ich meine, so schlimm ist es doch nicht. Ich kann machen, was ich will, ja, über 18, 25, um genau zu sein. Kann machen, was ich will, gut, ist auch Arsch, wenn Rechnungen reinkommen, aber ne, hat ja auch seine positiven Seiten.
Die Steuererklärung zum Beispiel. Die. Also bevor ich die Frage beantworten kann, warum es Axolotl nicht erwachsen werden will, gehen wir vielleicht einmal ein bisschen auf den Alltag des Tieres ein. Wie lebt das Tier? Und zwar lebt es vor allem im Wasser am Boden und es mag vor allem kühlere Wassertemperaturen.
Das ist ja absolut zauberhaft im Klimawandel, wenn die auch die Wassertemperatur immer mehr zunimmt. Traumhaft, supi, gute Chancen, Mausezähnchen. Ich habe noch mal eine explizitere Frage auf die Fortbewegung. Also es lebt am Boden. Und wie? Also schwimmen die? Springen die?
Ja, die schwimmen schon. Also es sind ja Schwanzluche, das heißt, die haben schon einen starken Schwanzschlag und schlängeln sich so durchs Wasser, aber benutzen natürlich auch ihre Beinchen, um da zwischen den Steinchen zu sitzen und darauf zu warten, dass Beute vorbeikommt. Das ist nämlich ihr Ding. Also sie lieben Beute. Entschuldigung. Aber ich bin immer wieder verwundert, wie viel Scheiße ich reden kann, ohne dass ich Scheiße rede.
Sie lieben Beute. Geil. Okay, sie laufen da am Wassergrund rum und können auch schwimmen. Was jagen die denn? Ernähren die sich überhaupt tierisch oder vegetarisch, vegan? Was ist da los?
Das kann ich da gleich sagen, Robin. Ich muss nur für alle Tiermedizin-Interessierten oder Tierärztinnen und tiermedizinische Fachangestellte was sagen, was ich selber rausgefunden habe. Wir haben jetzt nicht so viele Vorlesungen zu Axolotl. Es ist aber so, dass erkrankte Axolotl besser genesen in kühlerem Wasser. Also ihre Optimaltemperatur sind so 17 Grad. Wenn sie aber verletzt sind, hilft es, wenn sie in kühlerem Wasser drinnen sind. Finde ich persönlich sehr spannend für einen Heilungsprozess, dass es kühler sein muss.
Oh ja, ich auch. Das ist wirklich spannend, ja.
Gut, aber kommen wir zu den Angewohnheiten. Also ein Axolotl ist ein Lauerjäger und es saugt die Beute direkt quasi ein. So.
Hm.
Wie so ein kleiner Staubsauger. Oh. Wenn da so ein kleines Krebstier vorbeischwimmt oder eine Insektenlarve oder kleine Fische, dann sitzt einfach das Axolotl da und saugt die so ein. Und ja, wir haben es vorher schon besprochen, Axolotl neigen zum Kannibalismus, leider, leider. Und deswegen sind auch der Nachwuchs oder andere Axolotl Teil vom Speiseplan.
Ich frage mich, ob es so Axolotl-Treffen gibt, so alle am Hunger und dann beißen sie sich nur jeweils den Arm ab, den rechten Arm. Und dann weil wächst er wieder nach. Ne? Und dann sagen sie, gut, okay, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder zum alljährlichen Arm-Meeting. Und dann geht's los. Spannende Frage. Naja, schade, dass die Dinger so gut wie ausgestorben sind.
Robin, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wir wissen, auch bei Menschen gibt es solche Treffen. Dementsprechend, wer weiß, Stimmt. Was der Grund ist, dass die Axolotl aussterben. Ich glaube schon, ein Hauptgrund ist der Mensch. Sind wir ganz ehrlich. Aber ja, wer weiß, vielleicht gibt es eine kleine Gruppe Axolotl, die sich auch gern gegenseitig den Arm abbeißt.
Oh, die Armgang. Oh, Mann. Knuffig. Okay, Theresa, die fressen sich selber. Das ist ja schon mal ein bisschen weird, das ist ja schon mal ein bisschen eigenartig. Aber wir wollen nochmal zurück auf die Ausgangsfrage. Warum will das Axolotl denn nicht erwachsen werden? Und was heißt überhaupt erwachsen werden in dem Punkt? Also ist das ein Jungstadium eines Frosches, Leguans? Was ist denn los?
Ja, es handelt sich ja dabei um einen Schwanzloch. Ein Schwanzloch, der aber eigentlich nie zu einem richtigen Schwanzloch wird, sondern er bleibt in der Larvenform. Das weißt du natürlich. Du bist gerade, was Wildtiere angeht, sehr erfahren.
Naja,
und evolutionär kann man einfach sagen, das Axolotl hat nie erwachsen werden müssen. Also es hat nie zum Schwanzloch werden müssen. Es hat immer dieses Larvenstadium des Schwanzloches beibehalten können, weil dieses Stadium extrem viele Vorteile beinhaltet. Es hat also keine Metamorphose durchgemacht, sondern ist im Larvenstadium geblieben. Kannst du Metamorphose erklären? Ich glaube, ich kann das nicht so gut erklären.
Also, Metamorphose, people, ist, wenn aus einem wir fangen mal an, nochmal anderer Lebenszyklus, aber wir sind jetzt kurz durch. Schmetterling legt ein Ei auf eine Pflanze ab, eine spezielle Raupenfutterpflanze. Wir wissen ja, ne, das ist alles sehr speziell in der Natur. Und aus diesem Ei schlüpft eine Raupe. Diese Raupe frisst sich fett und führt dann oder durchlebt eine Metamorphose. Denn das bedeutet nichts anderes als die Veränderung des Erscheinungsbildes. Und diese Raupe verpuppt sich. In der Puppe beginnt die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Und dann schlüpft daraus ein wunderschöner Schwalmschwanz, Tag vor dem Auge, Trauermantel, Zitronenfalter, Bläuling. Ich kann ewig so weitermachen. Bläuling ist nur eine Familie, aber das klären wir an einem anderen Tag, in einer anderen Folge.
Genau. Und das macht das Axolotl eben nicht. Das Axolotl bleibt also sein Leben lang die Raupe bzw. diese Larve. Das Ganze nennt sich Neotenie. Und die biologische Begründung dafür ist, dass die Schilddrüse eine Fehlfunktion hat bzw. anders funktioniert.
Aber ich finde spannend, weil ich habe mich jetzt unmenschlich gefühlt, wenn ich sage, na, hat man denn mal versucht, dieses Ding zu entwickeln quasi? Also wenn es den Sprung selber nicht schafft, kann man da nicht einfach mal ein bisschen Chemie und ein bisschen hier und da und hopsasa. Was passiert denn, wenn man den irgendwie Azono-Adrenalin, Non-Adrenalin, Neonicotinoid in die Fresse spritzt?
Also das spritzt mir nicht in die Fresse. Es ist so, dass die Hormone, die von der Schilddrüse gebildet werden, bei Reptilien normalerweise sehr wichtig sind für die Metamorphose, beziehungsweise nicht normalerweise, sondern die sind sehr wichtig für die Metamorphose. Das heißt, wenn man beim Axolotl, das eben eine Schilddrüse hat, das fehlfunktioniert, beziehungsweise schon funktioniert, aber anders funktioniert, wenn man da zum Beispiel Thyroxin, das ist ein Schilddrüsenhormon, dem Tier spritzt, dann entwickelt sich das Axolotl, das ja eigentlich das Larvenstadium hat, wirklich zu diesem vollwertigen Schwanzloch und kann an Land gehen.
Was? Das haut mich gerade um, irgendwie. Ich habe den noch nie gesehen.
Ja, Robin, aber warte noch. Es muss nicht nur künstlich quasi dieses Hormon hinzugefügt werden. Den Vorteil, dass das Axolotl hat, weil es ewig jung bleibt, ist, dass auch wenn sich die äußeren Lebensumstände verändern, dass es die Metamorphose abschließen kann. Das heißt, es braucht einfach nur einen Grund, erwachsen zu werden. Den hat es aber nicht gehabt im Xochimilco-See. Den hat es nicht gehabt in Mexico City. Da war nämlich die meiste Zeit Wasser. Da hat es keine Ebbe gegeben, beziehungsweise keine Trockenphasen. Deswegen hat es sich nie weiterentwickeln müssen. Und irgendwie finde ich das ja eigentlich mega schön, weil es hat nicht erwachsen werden müssen.
Ich würde mal furchtbar interessieren, wie der aussieht. Bestimmt ist das so ein stinklangweiliger, braun, matsch, grauer, langweiler Lurch. Aber spannend wäre es trotzdem. Spannend wäre es trotzdem.
Ja, wer weiß, ob wir vielleicht irgendwann doch zu Axolotl oder in die Forschung rein dürfen, zu den Axolotln mal kurz rumfragen dürfen. Wem fehlt hier ein Arm? Wem fehlt hier ein Arm?
Nein, ich meine ja nur.
Die können dann halt nicht aufzeigen.
Ja, sie haben ja noch einen anderen.
Ist ein bisschen gemein. Ist wahrscheinlich ein bisschen gemein.
Das einarmige Axolotl.
Aber eben. Es reicht nicht nur, dass sie Kannibal sind, sondern sie haben auch noch irgendwie die ewige Pubertät und können sich rein theoretisch, wenn sie müssen, dazu entscheiden, erwachsen zu werden. Keine Ahnung, ob sie es machen. Trotzdem schaut es recht schlecht aus um die Axolotl, um die ursprünglichen Axolotl im Xochimilco-See. Wir haben es vorher schon angesprochen. Die Axolotl, die wir kennen im Aquarium, sind nicht die, die im Xochimilco-See sind. Die haben nur noch recht wenig mit dem ursprünglichen Axolotl zu tun. Passiert ist das Ganze durch Hybridisierung. Robin, du weißt es besser als ich. Was ist Hybridisierung?
Das ist eine Vermischung von Pflanzen und oder Tieren. Das gibt es in beiden Fällen. Und da wird einfach, da spielt der Mensch ein bisschen Gott und kippt mal hier ein bisschen Genetik von dem und ein bisschen Genetik von dem zusammen rein. Du weißt vielleicht mehr darüber, wer da was mit wem gemacht hat, denn das weiß ich jetzt nicht. Aber Hybridisierung heißt einfach wilder Misch. Der Mensch hat sich da ausgetobt.
Machst du das in deinem Garten auch?
Nee,
du auch
um Gottes Willen. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Weil damit geht die gesamte ökologische Bedeutung der Pflanze flöten. Ja, das ist auch bei Sortenzüchtungen so und vor allem bei der Hybridisierung. In der Botanik setzt man da ein X in den Namen. Also zum Beispiel Nepheta X Fasani. Das ist dann die Katzenminze, aber eine gewisse Zuchtform der Katzenminze, weil man da zwei verschiedene Katzenminzenarten verpaart hat, die sich in der Natur, ne, wäre nie passiert, ist nicht passiert. Aber der Mensch hat gedacht, komm, wir gehen rein. Und die Pflanze ist somit unbedeutend für Schmetterlinge, für Käfer und so weiter. Immerhin, Nepheta X Fasani kommt trotzdem in meinem Garten vor, weil sie eine geile Trachtpflanze ist und die Honigbiene fernhält. Aber auch bei Wildbienen beliebt ist. Das geht viel zu tief rein. Da kann man nochmal ein eigenes...
Aber Hybridisierung. Ich finde, du hast sehr gut erklärt, was Hybridisierung ist. Beim Axolotl, also diese rosanen Axolotl, die wir kennen, was da passiert ist, dass die so rosa geworden sind, ist es nämlich so, dass 1969 der Genetiker Rufus R. Humphrey hat erstmals ein albinotisches Tigersalamanderweibchen mit einem männlichen Axolotl gekreuzt und dann durch eine Rückkreuzung sind diese albinotischen Axolotl entstanden. Und es ist aber eben so, dass diese Zuchtformen, aus denen dann die Haustier-Axolotl entstanden sind, recht wenig mit dem Axolotl im Xochimilco-See zu tun haben.
Das ist so krank. Der Mensch ist also aus, ich sag mal, aus seiner Perspektive, also aus der des Genetikers, ich habe seinen Namen gerade verloren wieder, finde ich schon spannend und ich hätte es vielleicht auch gemacht, ja, wenn keiner hinguckt.
Aber ich finde es trotzdem krank, dass der Mensch so ist, wie er ist. Und ich denke, nee, da muss jetzt ein Albino ganz anderes Vieh mal rein, damit wird es ein Weißer. Komisch, aber interessant trotzdem.
Andererseits kann man auch sagen, okay, wenn wir durch dieses Albino-Axolotl, das mit dem Xochimilco-Axolotl nicht so viel zu tun hat, vielleicht aufmerksam gemacht werden auf diese Art, die droht auszusterben, dann kann man vielleicht was Gutes im Schlechten finden. So optimistisch möchte ich mal sein in dem Moment.
Das, ja, das bist aber nur du. In dem Fall.
Aber gut, Robin, kommen wir zur Weirdheitsskala. Auf unserer Weirdheitsskala. Die Weirdheitsskala geht von 1 bis 47. Da bewerten wir jedes Mal, wie weird das Tier ist. 1 ist das niedrigste, 47 ist das höchste. Warum ist die Weirdheitsskala so weird? Haha, habt euch gerade selber erklärt. Robin, was würdest du dem Axolotl geben auf unserer Weirdheitsskala?
Es ist schon ein verrücktes Wesen. Es ist schon eine verrückte kleine Maus, der kleine Wasserteufel. Nee, Wassermonster. Ach, es ist schwer. Ich würde nicht hoch in eine 50 gehen, ich würde aber auch nicht runter in eine 30 gehen. Ich würde 38 sagen, weil es schon eigenartig ist. Also mit auch die Kiemenatmung, die haben wir noch gar nicht besprochen, das ist eigentlich auch nochmal ein Thema an sich. Das ist ja schon komisch, die außenliegenden Kiemen und so weiter und so fort. Also eigenartiges Tier, ich sage 38 doch, denke ich rein.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir geht es sogar noch höher rauf. Und zwar würde ich dem Ganzen eine 41 geben, weil nicht nur die Kiemen, sondern es ist ja auch geschlechtsreif, ohne quasi erwachsen zu werden. Und gleichzeitig lebt es dann die ewige Jugend. Also wir wissen es nicht genau, aber ich vermute schon, das feiert die ganze Zeit und schlaft den ganzen Tag und hat das Beste aller Leben. Dann kann man sich natürlich noch fragen, okay gut, aber wenn es für immer jung ist, warum stirbt es dann? Kann ich euch jetzt auch nicht genau beantworten, habe ich versucht herauszufinden. Es gibt verschiedene Theorien, inwieweit es Stammzellen sind, die da im Körper überall konstant anwesend sind oder Zellen sind, die sich zu Stammzellen zurückentwickeln können. Stammzellen, das ist eine Zelle, aus der eigentlich alles werden kann im Körper. Aber deswegen gebe ich dem Axolotl auf unserer Weirdheitsskala eine 41 und ganz ehrlich, weil ich es irgendwie verstehe. Ich glaube auch, dass Erwachsenwerden überbewertet ist. Und ganz ehrlich, wenn man nicht erwachsen werden muss, dann halt nicht.
Ja, das ist schon knuffig. Doch, das ist schon cool. Auch, dass man es in seine eigentliche Form bringen kann, das finde ich auch weird irgendwie. Also auch wenn das mit menschlichem Zutun ist natürlich. Aber auch das ist ja wild. Also es ist ein wildes Tier. Es ist wirklich ein wild animal.
Ein weird animal, das wie ein Pokémon in verschiedenste Formen gemacht werden kann durch menschliches Zutun. Würdest du dir ein Axolotl als Haustier nehmen, Robin?
Nein, würde ich nicht machen. Ich bin kein großer Haustierfreund. Also ich habe so viele Wildtiere da draußen. Ich habe genug zu tun. Ich bin mal ganz froh, wenn ich in meinem Zimmer bin und da nichts ist. Bei dir, wie sieht's aus?
Ich muss sagen, ich finde die Axolotl schon ultra cute. Vor allem, sie haben ja so ein leichtes Grinsen die ganze Zeit.
Ja.
Aber ich folge so einer YouTuberin, The Turtle Girl, weil ich selbst mal Schildkrötenbesitzerin war. Und die hat ein Axolotl und rät allen eigentlich von der Haltung ab. Vor allem, weil das Wasser so kühl sein muss. Und es ist echt nicht so leicht, Wasser zu kühlen. Also Aquariumwasser zu erhitzen ist sehr einfach. Ja. Zu erhitzen wäre jetzt übertrieben, aber auf eine angenehme Temperatur für Fische, aus Süßwasserfische zu halten. Ist es möglich, jedoch ist es sehr schwierig, Wasser zu kühlen. Deswegen und weil einfach, I don't know. Ich bin dann doch jemand, der gern mit Tieren zusammenarbeitet. Und wie du sagst, es gibt ja wirklich Tiere, die wurden domestiziert, damit sie mit uns zusammenarbeiten. Mein Hund sorgt dafür, dass ich regelmäßig joggen gehe. Und da wäre ich beim Axolotl dann raus. Weil das kann nicht joggen.
Nee. Mann, jetzt habe ich es mir vorgestellt. Jetzt tut es mir irgendwie leid. Mono.
Ganz wichtige Frage, Robin. Könntest du einen Axolotl im Kampf besiegen?
Das glaube ich ja. Das glaube ich schon. Ich glaube, da sind auch der Zahl keine Grenzen gesetzt. Die können mir ja nichts, oder? Also, nee, ich glaube, da können wir uns richtig austoben. Wobei so viele, ja. Also ich rede von der Wildpopulation, so viele gibt es ja da gar nicht, mit denen ich mich anlegen könnte. Wobei ich es natürlich auch nie machen würde, liebe People. Ja, Axolotls gehören nach Mexiko. Tu, wie sieht's bei dir aus? Du gibst den kleinen Ellenbogen und dann ist es viel Matsch?
So ist es.
Sauber.
Rein theoretisch. Das ist nur Teil
alles
unserer
nur
Skala. Wir sagen nicht, dass wir gegen die Tiere kämpfen. Wir sagen nur, könnten wir gegen einen Axolotl gewinnen? Wahrscheinlich. Verhältnismäßig einfach.
Theresa?
Ja.
Würdest du das Tier gerne essen?
Also, ganz ehrlich, die Gliedmaßen von dem wachsen ja nach.
Stimmt.
Da könnte man ja schon sich so ein Bein abschneiden und mal kosten. Also wäre möglich.
Ja, es wäre potenziell wär das möglich. Ja, absolut.
Und dann würdest du Snaggy Maggy machen. Ja, den Ansatz habe ich ganz vergessen. So, ich dachte, man müsste das Vieh umnieten. Aber nee, stimmt, die haben ja so hohe Regenerationsfähigkeiten, dass das vielleicht gehen würde. Ich muss aber trotzdem sagen, dass mir das, also ist ja auch in Teilen der Welt eine Delikatesse. Aber gut, was ist keine Delikatesse? Ja, ich meine, weiß ich nicht, du kannst ja alles als Delikatesse deklarieren und dann fressen es die Leute. Naja, das ist ein anderes Thema. Ich würde es auf gar keinen Fall essen, aber vielleicht mich auch darauf einlassen, wenn mir so ein Ärmchen abgeschnitten wurde oder wenn so ein Ärmchen vor mir liegt, ja, frittiert, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, dies, das, ja, bisschen Majoran, nur eine Brise, da würde ich vielleicht auch mal ganz vorsichtig, nur mit den Schneidezähnen vorne, so 3, 4, 5 Zellen und dann schmecken würde es mir eh nicht, weil ich esse kein Fleisch, ich esse kein Fisch, also da wäre ich raus, aber...
Robin, du musst dir einfach nur denken, das Axolotl würde sich selber auch essen.
Stimmt. Ja, doch. Ja, moralisch sage ich mal, ist okay, aber ich glaube, mir würde es auch nicht schmecken. Glaube ich. Weiß ich nicht. Hat jemand ein Axolotl-Fuß im Angebot, liebe Zuhörenden? War ein Spaß, bitte sendet uns keine Nachrichten, ja. Danke.
Bitte sendet uns keine Füße zu. Oh Gott, vor allem. Ja, sendet uns keine Axolotl-Füße zu. Aber Robin, was würdest du machen, wenn es bei dir auf einmal im Garten auftauchen wird?
Boah, gute Frage. Da, ich würde mich erstmal stark wundern, was das hier macht. Und ich müsste es ja in meinem kleinen Mikro, in meinem kleinen süßen Schnuffiteich finden. Ich wäre hochgradig verwirrt und es müsste ja von einem Menschen ausgesetzt werden. Ich würde, glaube ich, eine Instagram-Story machen und hoffen, dass mir verschiedene Naturschutzorganisationen sagen, was ich jetzt machen soll. Das würde ich, glaube ich, machen, ehrlich gesagt. Weil ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. Bei dir in der Praxis? Wenn du so ein Axolotl vor dir liegt? So ein 40 Zentimeter Brecher?
Ja, also ich würde mal die Temperatur runterkühlen, dass es ganz schnell gesund wird. Oh. Das wäre, glaube ich, mal mein erster Schritt. Und dann natürlich die Wildtierexpertinnen und Experten anrufen, beziehungsweise die Reptilienexperten und Expertinnen. Da habe ich nämlich auch was gefunden, dass auf Peter ist irgendwie gestanden, die meisten Tierärzte kennen sich nicht mit Axolotls aus. Und man dachte so, ja, weißt du, wie viele Tiere es gibt? Man kann sich auch einlesen bei manchen Tieren. Aber dieses Verurteilende, wie kann man sich als Tierärztin nur beim Axolotl nicht auskennen, wo man so denkt, ja.
Vor allem kleiner Spoiler an Peter an der Stelle, weil auch viele Gärtner sich nicht mit Naturgärtnern auskennen und so weiter und so fort. Aber das Fass, ich glaube, sprengt meine Postfächer, wenn ich jetzt darüber rede.
Ich würde gerne in der ersten Folge noch nicht das Fass Peter aufmachen.
Du hast absolut recht.
Ausnahmsweise haben wir noch genug Folgen vor uns, um da so langsam die Kappe zu öffnen, kurz reinzuschauen.
Schritt für Schritt, Schluck für Schluck. Vorsichtig.
Aber das war die erste Folge Weird Animals mit
Robinger Schnüggelrögel und
Theresa Hosser. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Und bevor diese erste Folge vorbei ist, darf Robin noch ein Geräusch machen. Das gibt's in jeder Folge. Robin macht ein Geräusch und ihr könnt erraten, was das nächste Tier für nächste Woche wird. Das Geräusch ist der einzige Spoiler, den ihr jetzt erhaltet.
Haben wir nochmal schön ASMR gemacht, für die Leute, die es mögen. Haben wir auch nochmal ein bisschen ASMR gemacht.
Ihr habt wahrscheinlich alle schon erraten, um welches Tier es nächste Woche geht. Wir freuen uns auf euch. Robin, viel Spaß im Garten.
Viel Spaß in der Praxis. Macht's gut, People.
Tschüss. Ciao. Weird Animals. Eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion: Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer:
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign:
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB:
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
Ram Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Hey ihr, wenn ihr noch nicht genug habt vom Podcast hören, dann hört doch mal in Schreiben und Schreddern rein. Das ist mein Podcast, ich bin Marco Wickling und ich habe mir immer tolle Gäste eingeladen, mit denen ich über diverse Genres spreche und wir nehmen das mal auseinander. Wie schreibt man eigentlich und was wird geschreddert? Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.